Ja, wir sind schon mittendrin und eigentlich haben wir schon so viel von dem gehört, was ich jetzt sagen werde in den Liedern. Und ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt mit diesen Liedern, einfach zu wissen von diesem guten Gott, wo wir heute singen dürfen. Und dieser Waymaker, es wird heute auch unter anderem um Wege gehen, und zwar erst im zweiten Teil vom Gebet, von der Predigt. Aber es ist so gut, dass Gott mit uns auf diesem Weg geht. Der Einstieg aber zum heutigen Predigttext, der macht eigentlich einen Satz, der uns sehr vertraut erscheint und der so verschiedene Aspekte aus den vorangehenden Kapiteln oder den vorangehenden Versen zusammenfasst. Und nicht nur das, Jesus weist auch darauf hin, das ist nicht einfach nur irgendeine Zusammenfassung von einer Rede von ihm oder so, sondern er sagt, hey, dieser Satz, den ich da sage, das ist die Absicht vom Gesetz und den Propheten. Das ist die Absicht von dem, was Gott möchte, wie wir miteinander zusammenleben. Und in den letzten beiden Sonntagen ist euch vielleicht aufgefallen, so der thematische Schwenk ein bisschen hin zum Zusammenleben zwischen den Menschen. Es ging ums nicht voreilig richten. Es ging um auf sich selbst zuerst schauen. Es ging darum, dass wir Gott bitten dürfen und dass der Vater die Kinder gut versorgt. Und hier schließt dieser Vers an und widmet sich nochmals so zusammenfassend dem Thema vom Zusammenleben von den Menschen, von den Jüngern, von Jesus, die ihm dazugehört haben. Und so bringt es Jesus auf den Punkt, wie Gott, der Vater, seinen Kindern Gutes tut, so sollen wir auch einander Gutes tun. Wir erinnern uns an den vorangehenden Abschnitt, wo das die Aussage war. So steht da im Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Es markiert irgendwie so das Ende des vorangehenden Abschnitts und ist gleichzeitig auch der Übergang, die Überleitung, der Anfang vom Abschlussabschnitt aus der Bergpredigt, die extrem konkret herausfordert, auf das Gehörte in irgendeiner Weise oder nicht in irgendeiner Weise, aber auf das Gehörte zu reagieren. Und es ist eine erste positive Herausforderung, was du willst. Du wirst ganz persönlich abgeholt, so tue du auch. Und wenn wir diese zusammenfassenden Worte hören, dann werden wir irgendwie unweigerlich auch an die Frage von dem Pharisäer erinnert, der gefragt hat, ja, was ist denn das wichtigste Gebot, das wir halten müssen? Und Jesus hat ja dort geantwortet, Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Da scheint es irgendeinen Bezug zwischen diesen beiden Aussagen zu geben. Und doch werden wir zum Schluss von dieser Predigt merken, dass die Nächstenliebe als solches und diese goldene Regel, wie sie auch so schön genannt wird oder wie sie zum Beispiel gerade auch bei den Royal Rangers zelebriert wird, nicht immer dasselbe ist, sondern dass dieser Satz eigentlich darüber hinausgeht, den Nächsten einfach zu lieben. Der Satz selbst, der erscheint uns ja sehr geläufig. Wir kennen oder haben so im Ohr verschiedene Redewendungen, die irgendwie ähnlich klingen. Und interessanterweise haben das auch viele gescheite und vielleicht auch weniger gescheite Leute aufgenommen in eigene Aussagen. Es ist auch in anderen Religionen ähnlich irgendwie drin. Und trotzdem, wenn wir genau hinschauen, eben nicht ganz. Wenn wir uns nämlich an das Detail, an diese Redewendung erinnern, lautet die bei uns nicht irgendwie anders? Lautet die bei uns nicht viel eher so, was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen? Irgendwie schon. Wir merken, das ist zwar ähnlich, aber irgendwie doch nicht gleich. Und ehrlich gesagt war es auch in der damaligen Kultur von den Juden eine rabbinische Redewendung, eben nicht zu tun, was man nicht will, dass einem getan wird. Ist doch spannend, dass uns eigentlich das Verbot geläufig ist und demgegenüber stellt Jesus hier ein Gebot oder ich sage doch noch lieber eine Ermutigung, tue etwas. Tue etwas. Nicht einfach nur nichts tun, während für viele schon ganz gut ist, keinen Ärger zu machen oder keinen Ärger zu bekommen, Jesus ruft mehr, zu mehr. Jesus ruft zur Aktion. Jesus ruft dazu, etwas zu tun. Was sollen wir denn tun? Jesus formuliert, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Jeder weiß wohl relativ gut, was er gerne hat. Ist ja sehr ermutigend, eine solche Aussage von Jesus zu hören. Er hätte auch ganz etwas Kompliziertes formulieren können, aber was dir gut tut, das weißt du persönlich ganz gut. Das gibt schon eine ganz gute Vorstellung, was wir denn tun sollen. Tut Gutes, tut, was ihr erhoffen würdet. Kennt ihr das? Vielleicht auch manchmal. Nicht erfüllte Hoffnungen. Er sollte doch merken, dass, sie sollte doch merken, dass. Wieso merkt niemand das? Auf diese Art und Weise zu warten, wird irgendwie schwierig. Doch mit tun, mit etwas anpacken, mit etwas umsetzen, mit etwas versuchen, zugegebenermaßen manchmal auch, wird eine Kultur geprägt. Nicht mit hoffen. Und über weite Strecken kommt das schon ganz gut. Behandelt einander, so wie ihr behandelt werden möchtet. Und trotzdem denke ich, man kann diese Stelle natürlich auch überstrapazieren. Die Meinung ist nicht, den anderen zu belehren, was er mir denn Gutes tun soll. Außer er fragt vielleicht, also zum Beispiel unter Ehepaaren ist das vielleicht mal ganz angebracht zu fragen, ja, was hättest du denn gern? Und die Stelle heißt auch nicht, was ihr tun wollt, das tut dem anderen. Sondern wie ihr behandelt werden möchtet. Spricht diese Stelle nicht eher davon, sich in den anderen hinein zu versetzen und zu überlegen, was würde ich mir an seiner oder an ihrer Stelle wünschen? Wenn ich ihn, sie wäre, was würde mir gut tun? Ein Beispiel von zu Hause. Barbara und ich schauen zu Hause vielleicht einen Film, haben Zeit, mal gemütlich zu zweit. Wir haben da so eine Filmliste. Ja, aber wenn wir heute so schauen? Ja, behandelt eure Menschen so, wie ihr behandelt werden möchtet. Ja, also ich würde jetzt gerne einen ganzen wilden Film schauen. Aber ich glaube, das meint dieser Vers nicht, dass ich einfach sage, ja Barbara, weißt du, es ist sicher für dich das Beste, wenn wir jetzt da irgendwie ganz etwas Komisches schauen. Also, sich in den anderen hineinzuversetzen, überlegen, in welcher Situation er steckt und dann bewegen, zusammen mit dem Heiligen Geist, was ihm denn in dieser Situation gut tut. Und ja, das ist vielleicht nicht einmal immer ganz genau das, was mir an der gleichen Stelle gut tun würde. Aber es ist eine Handlung, die dem Gegenüber Ehre und Liebe bringt. Und ihr merkt schon, ich strapaziere hier den Vers ein bisschen, weil das steht nämlich hier so nicht ganz, und gehe zurück. Die Stelle lautet, was du wünschst, dass man dir tut. Was du wünschst, dass man dir tut. Neben dem, sich in den anderen hineinzuversetzen, denke ich, möchte uns Jesus an dieser Stelle auch zu einem gewissen Pragmatismus ermutigen. Wenn du dich ins andere so super hineinversetzen kannst, dass du weißt, was er sich jetzt wünscht, ist das super. Aber es gibt Situationen, in denen du und ich, in denen wir schlichtweg nicht wissen, was du tun sollst. Und gerade dort sollst du dich auch positiv verhalten, aktiv werden, etwas tun und es ist dann auch schon ausreichend, wenn du schon nur das tust, was dir entsprechen würde. Es gibt Situationen, in denen du dich ernsthaft fragst oder dich ohnmächtig fühlst, wie du handeln kannst. Vielleicht bist du mit Tod konfrontiert, vielleicht bist du mit Krankheit, mit Krisen konfrontiert. Wenn ein Gegenüber dir davon erzählt, wir haben gerade das von Ruth gehört, da weißt du nichts, nicht wie du dich verhalten sollst. Aber falsch wäre, nichts zu tun. Du würdest dir ja auch wünschen, dass der andere etwas tut. Und dein Gegenüber erwartet an dieser Stelle von dir auch nicht eine perfekte Lösung, sondern eigentlich eine persönliche Anteilnahme. Dein echtes Dabeisein, authentisch, nichts Kopiertes, kein Bild, das er kurz im Internet gegoogelt hat, nichts Gestelztes, da wo du schon bei der Formulierung merkst, jetzt hat er das irgendwo gehört und versucht mir das weiterzugeben. Und er oder sie wird dankbar sein, dass du überhaupt etwas tust und echt am Leben Anteil nimmst und sie so behandelst, wie du behandelt werden möchtest. Und wir sehen in diesem Vers keine Einschränkung, keine Bedingung, auf wen oder welche Personen dieses Verhalten denn angewendet werden soll, sondern im Gegenteil, mit den vielen Beispielen aus der Bergpredigt im Rücken wissen wir, dass Jesus das absolut universell meint. Noch nicht lange haben wir gehört, dass wir die Feinde lieben sollen, statt vergelten noch mehr geben sollen, uns zurücknehmen sollen. Und wir realisieren, diese goldene Regel werden wir nicht aus uns selbst heraustun können. Wir benötigen dazu Gottes Liebe, Gottes Gnade, die Nähe zu seinem Vaterherz, die Freiheit, für das andere da zu sein, dem anderen gut zu tun. Gott will keine fleißigen Pfadfinder aus uns machen, auch wenn das schon gut ist, sondern er möchte unseren Charakter prägen. Er möchte, dass es aus unserem Herz entspringt, dem anderen gut zu tun, den anderen so behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Deshalb brauchen wir Jesus in uns. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, seine Veränderung. Wir brauchen diesen Jesus. Und da geht auch die Überleitung in den nächsten Vers, in den Anfang vom Schlussabschnitt. Wir lesen in den nächsten Versen von einem breiten Tor und einem schmalen Tor, oder ich versuche hier das Wort Tür zu verwenden, damit es irgendwie das auch visualisiert, durch die wir ermutigt werden zu gehen. Da steht nämlich gleich anschließend an diese Passage, die auch so extrem herausfordern kann, etwas zu tun, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Jesus selber sagt von sich: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird selig werden. Weißt du, dass du selig werden wirst? Die Ewigkeit einmal bei Gott verbringen wirst? Jesus ist gekommen, damit wir Menschen mit Fehlern wieder in die ursprünglich gedachte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott kommen können, Gemeinschaft mit dem guten Vater haben dürfen. Und wenn dich diese Botschaft bewegt und dein Herz auffüllt und du merkst, wie der Heilige Geist an deiner Herzenstür anklopft, dann lade ich dich ein, Jesus in dein Leben hineinzulassen. Du darfst ihm Danke sagen, dass du seine Vergebung für deine Sünden annimmst und dass du ihn als Herr in deinem Leben haben möchtest. Er freut sich darüber. Er möchte dir die Tür zum Leben sein. Und so kannst du dich durch diese Tür von Jesus eintreten. Weißt du, das breite Tor, das hier beschrieben wird, die breite Autobahn, der Highway, sie sind verlockend. Sie spielen eine vermeintliche Freiheit vor, die aber zum Schluss nur Chaos bringt. Die breiteste Straße, die größte Kreuzung wird zum Chaos, wenn sich immer mehr Autos darauf ungeordnet hin und her fahren. Wir kennen solche Bilder. Und wir dürfen uns nicht zu sehr von den Worten breit und schmal ablenken lassen in diesen Versen, sondern müssen aus dem Text den Fokus darauf setzen, wo ist denn das Ziel von diesen beiden Toren, von diesen beiden Wegen, wohin geht es denn? Und wir lesen hier vom Verderben und vom Leben. In der Vorbereitung habe ich ein bisschen eine andere Übersetzung verwendet. Dort stand das Wort Verdammnis. Ein scheinbar unpopuläres Wort, das irgendwie auch eine gewisse Spiritualität oder ein spirituelles Interesse voraussetzt. Und in der englischen Übersetzung steht da Destruction. Zerstörung. Ruin. Hey, du kannst mit Vollgas auf dem Highway des Lebens unterwegs sein, die ganze Breite auskosten, hin und her, aber du wirst am Schluss am Boden zerstört enden. Ruin am Ende. Aber Jesus möchte das nicht. Er möchte das nicht für dein Leben und er möchte das nicht für mein Leben. Ich bin so sehr dankbar dafür. Deshalb bietet er einen Weg, eine Alternative weg von der Zerstörung. Er sagt, doch, das enge Tor hin zum Weg des Lebens. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, dann lade ich dich heute ein. Geh diesen Weg. Geh darauf ein. Es ist ein Entscheid, es ist ein einmaliger Entscheid, der uns nie mehr entrissen werden kann. Und trotzdem, so richtig und wichtig das ist, durch diese Tür von Jesus zu gehen, er hat hier zu seinen Jüngern geredet. Er redet hier auch zu allen von uns. Er ermutigt jeden von uns, auch wenn wir schon mit ihm sind, auch wenn wir schon freudig seine Kinder sind, sich immer wieder für die kleine Tür zu entscheiden. Auch wir stehen immer wieder vor der Entscheidung zwischen einem breiten Tor und einer schmalen Tür. Wir können uns das super bildlich vorstellen. Hier dieses gemalte Bild, wo die kleine Tür so weggeht vom Hauptstrom. Und hier ist die Übersetzung aus der Hoffnung für alle einfach extrem ehrlich und unkompliziert, die nämlich das Breit einfach mit bequem übersetzt. Jesus fordert auch uns heraus, geht hinein durch die enge Pforte. Ich kann mir Jesus so richtig vorstellen, ihr habt jetzt so viel von mir gehört, sagt ihr vielleicht am Schluss von seiner Zeit. Jetzt ist es an euch. Tut den Schritt, auch wenn euch das Tor eng, auch wenn euch das Tor klein, auch wenn euch das Tor schwierig vorkommt. Ja, wir haben von den vorangehenden, sehr herausfordernden Ansprüchen gehört, die in der Bergpredigt drin sind. Es ist eine Mega-Challenge. Es scheinen unerreichbare Ziele zu sein. Aber Jesus bringt es auf den Punkt. Es nützt nichts, das nur zu hören. In unserem Fall von März bis Juli. Es nützt nichts. Setzt euch in Bewegung. Es passiert nicht automatisch. Geht hinein durch die enge Tür. Entscheidet euch bewusst gegen den Weg vom großen Flow. Dort, wo einfach alle anderen durchströmen. Durch dieses Haupttor hinein oder heraus aus der Stadt. Und ich wäre an der Stelle sogar versucht zu sagen, wenn du dich nicht für die kleine Tür entscheidest, dann wirst du irgendwann einfach mit diesem Hauptstrom mitgeschwemmt werden. Das Leben, es stellt uns laufend vor Entscheidungen. Durch welches Tor willst du heute auf deinem Lebensweg weitergeben? Heute, 19. Juli, hast du ein Ja zu dem Guten, zu dem Radikalen, zu dem Revolutionären Gedanken von Jesus, auch wenn dieses Ziel klein oder eng aussieht, lasst uns darauf zugehen. Im Kopf ist das vielleicht dann auch einfacher als in der Praxis. Und wenn wir so auf diese Tür zugehen, kommt uns diese vielleicht immer enger vor. Eng ist ja hier vom Wort her ein relativer Vergleich zu etwas anderem. Überlege dir, was denn bei dir heute die Themen sind, die diese Tür für dich eng erscheinen lassen. Wo sind wir denn vielleicht breit? Wo machen wir uns breit? Ist es vielleicht eine breite Selbstgerechtigkeit, eine breite Brust? Halten wir uns vielleicht zu groß für diese Tür? Passt da mein Ego vielleicht gar nicht
durch,
auch wenn ich noch so drücken will? Oder sind es meine persönlichen Wünsche, der Wunsch zur Selbstverwirklichung, der da irgendwie einfach nicht ganz in diese schmale, in diese scheinbar enge Tür hinein will? Gibt es Themen, wo wir uns vielleicht bücken oder kleiner machen müssen, damit Jesus in uns groß werden kann und wir zusammen durch diese Tür gehen können? Eng für uns persönlich oder vielleicht haben wir auch Dinge an uns dran. Sind wir denn zu beladen? Tragen wir vielleicht einen schweren Rucksack mit uns, mit dem wir nicht durch die Tür kommen? Wir können uns nicht querstellen, er kommt oben raus, irgendwie, es passt einfach nicht. Oder halten wir in unseren Händen vielleicht krampfhaft Dinge, die wir unbedingt mit und die einfach nicht durch dieses schmale Tor durchgehen wollen? Wenn es Dinge sind, die du eigentlich gar nicht mitschleppen willst, dann darfst du sie bei dieser Tür bei Jesus ablegen, auch heute in diesem Gottesdienst. Werft eure Sorgen auf mich, sagt Jesus, und geht frei durch dieses Tor hindurch. Und wenn du die Dinge vielleicht selber festhalten willst und du aber merkst, wie sie dich bremsen, durch diese enge Tür hindurchzugehen, dann überlege dir doch, ob es das wirklich wert ist, anstelle von dem, was du haben könntest, hat es Ewigkeitsbestand. Ich lade uns alle ein, loszulassen und die Hände voraus durch die Tür hindurch in das Leben, auf das Leben, auf Jesus zuzurennen. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das echte Leben. Und dieses echte Leben, es fühlt sich so gut an. Weißt du, Jesus erzwingt niemanden. Er gibt hier wie an vielen Stellen einfach einen Tipp. Er ermutigt uns. Geht hinein durch das enge Tor. Hey, ein Tipp von Gott persönlich. Und ja, wir stehen immer wieder in der Versuchung, unsere Bequemlichkeit, dieses große Tor, über das Reden vom Heiligen Geist in unserem Herzen, vielleicht eben die kleine Tür, zu stellen. Jeder von uns, auch ich persönlich, kenne solche Beispiele aus unserem Leben. Und im Moment, ich glaube zum Beispiel auch Corona birgt die Gefahr, dieses große Tor, uns da rüber zu drücken, ein breiter, freier Weg von einfach mal nichts tun. Oder für mich auch ein brandaktuelles Beispiel sind die Ferien. Vielleicht bin ich da der Einzige und ich weiß, der eine oder andere hat es auch schon von mir gehört. Das wäre ja super, aber du hast die Ferien doch echt verdient, oder? Ja, einfach mal nichts tun. Absolut. Hey, genieße diese Zeit, erhole dich und stärke dich. Aber erlebst du auch Stärkung durch Jesus in dieser Zeit? Oder stärkst du einfach vor allem deinen erschöpften Körper und stellst dann vielleicht nach 2-3 Wochen eine gewisse Leere in dir fest, die du nicht gefüllt hast? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Ferienzeit, gerade mit Jesus unterwegs zu sein, nicht die einfachste Zeit. Ich habe einen sehr geordneten Tagesablauf, wo ich einfach wirklich Zeiten mit Jesus drin habe und in Ferien ist alles anders. Da schläft man aus und wenn man aufsteht, dann sind die Kinder schon am Spielen, dann muss man Frühstück machen, dann schaut man, wie der Tag zum Laufen kommt und plötzlich ist Abend und der Tag ist durch und es war ein guter Tag, kein Thema. Aber irgendwie ist die stille Zeit plötzlich zwischendurch gefallen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und vielleicht habe ich es sogar gemerkt, aber gedacht, ach, dieser Liegestuhl ist jetzt so schön, wobei ich kann ja auch dort Bibel lesen. Und dann habe ich da Barbara. Sie kann damit umgehen. Sie hat diesen Familien-Business, hat sie das ganze Jahr durch. Und sie ist mir dann so eine Ermutigung. Wisst ihr, sie kann dann sagen, jetzt ist Frühstück fertig, die Küche machen wir später, jetzt lese ich in der Bibel. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann nebendran stehe und dann ist meine liebe Frau, die dort sitzt, die Bibel aufgeschlagen hat, sage ich, boah, so gut, du ermutigst mich so
meine Bequemlichkeit oder was auch immer da dann dahinter liegt, zur Seite zu legen und sagen, hey super, und ich nehme meinen Stuhl, sitze neben sich hin und wir lesen beide zusammen in der Bibel, wir tauschen vielleicht sogar darüber aus, was uns in dieser Woche wichtig geworden ist. Und plötzlich sind Ferien auch geistlich wohltuend, erholsam, ermutigend. Und wenn du zurückkommst, musst du dich nicht erst wieder hochfahren und daran gewöhnen, dass du ja wieder in den Gottesdienst gehen möchtest, sondern du freust dich schon, deinen Freunden in der Kleingruppe erzählen, was du in den Ferien von Gott gelernt hast. Und ich glaube, genau darum geht es hier bei diesem schmalen Weg, von dem Jesus redet. Nochmals die Verse 13 und 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Text geht, aber für mich hat er doch ziemlich etwas Schweres und Bedrohliches irgendwie durch. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt hat sich das Gott sei Dank auch ein bisschen geändert. Aber mich hat dieser schmale Weg immer ein bisschen verunsichert. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit den Illustrationen zu tun, die da davon gemacht werden, wo man den schmalen Weg sieht, wo man so schnell runterfallen kann, wo man so gefährdet ist. Und in meiner Vorstellung wird dieser Weg immer schmaler und schmaler und schmaler und endet zum Schluss irgendwie in einem Seilakt, vielleicht kurz. Und wisst ihr, ich bin kein Artist und ich bin da scheinbar unentspannt, wenn ich so auf einer Slackline da irgendwie, das ist überhaupt kein entspanntes Leben. Im Gegenteil, ich hätte jederzeit panische Angst, runterzufallen. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, wenn du von diesem schmalen Weg liest, aber das steht hier nicht. Es steht hier nicht von einem Seilakt und es steht hier nichts davon, dass du übrigens jederzeit da runterfallen kannst. Das steht hier nicht. Wenn wir durch die Tür, durch Jesus gehen, dann sind wir schon mal bereits am richtigen Ort, am richtigen Startpunkt, wo es losgeht. Für diesen guten Weg, der zum Leben führt und der an sich, der Weg selber schon Leben ist, ein Leben in göttlicher Fülle, auf dem wir seine Bestimmungen und Verheißungen ergreifen können. Das ist auch ein schmaler Weg, den wir hier sehen, der uns am Ende in eine Ewigkeit mit dem Vater im Himmel führt. Wir starten bereits am richtigen Ort und sollen nun den Weg einfach gehen. Und ich habe euch im Lobpreis einen dritten Eindruck unterschlagen, den ich hier einfach weitergeben möchte. Der passt nämlich hier genau rein. Und ich glaube, Gott möchte dich mit diesem Eindruck einfach ermutigen. Ich sah einen Berghang und einen engen Weg. Es ist bedrohliches Wetter da. Und plötzlich, als man beginnt zu vertrauen, schieben sich die Wolken zur Seite und die Steile der Berge sieht auf einmal gar nicht mehr bedrohlich aus, sondern man freut sich auf einmal über die tolle Landschaft. Ich glaube, Jesus möchte uns wirklich ermutigen, auf diesem schmalen Weg zu gehen und uns nicht davon zu fürchten. Dieser Eindruck hat mich auch gleich an den Psalm 23 erinnert. Dort ist ja auch vom Tal die Rede, wo Gott mit uns drin ist. Und Jesus sagt hier im Text, ehrlich gesagt, wenig über die möglichen Gefahren und Risiken auf dem Weg oder über die Maßnahmen, wie wir am besten auf diesem Weg bleiben. Und doch begegnet uns dieser Weg an ganz vielen Stellen in der Bibel, werden wir an verschiedenen Stellen aufmerksam gemacht, wie wir diesen Weg mit und zu Gott hin, zu Gott dem Vater gehen dürfen. Und um die verschiedenen Aspekte hier ein bisschen zu illustrieren, möchte ich gerne ein Bild verwenden. Bezüglich einem schmalen Weg kommt mir unweigerlich ein Weg in den Bergen, eine Bergtour in den Sinn. Ich persönlich finde es fantastisch, in den Bergen wandern zu gehen. Kann das im Moment nicht ganz so, die Kinder sind noch ein bisschen klein, die wollen noch nicht so laufen und vielleicht mag ich auch gar nicht mehr so, das weiß ich nicht. Aber Bergtouren, sie zeigen uns, dass man auch auf schmalen Wegen
gehen kann, dass man fantastische Ziele erreichen kann, und sie zeigen auch, wie man auf schmalen Wegen sicher geht. Und ich werde das hier nur einfach kurz ansprechen. Vielleicht ist es etwas, das du heute in die Kaffeepause am Nachmittag nimmst oder in die nächste Kleingruppe. Aber wir sehen so vieles in der Bibel oder eben, dass wir mit der Bergtour vergleichen können. Du gehst auf einen Bergtour nicht ohne eine Karte. Du wirst immer wieder diese Karte konsultieren, wo du stehst. Wir haben das Wort Gottes, das wir immer wieder konsultieren können, mit dem wir auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Wenn du eine richtig hohe Bergtour machst, dann wirst du eine Taschenlampe dabei haben, dann wirst du ein Licht dabei haben und Gott sagt, mein Wort ist deines Fußes Leuchte. Der Fuß, der auf diesem Weg eben geht. Wenn du zu Berg gehst, wirst du Erfahrungen austauschen, Hinweise von anderen Berggängern hören. Wir haben den Heiligen Geist, der uns auf dem Weg führen wird. Das steht so in der Bibel geschrieben. Er will uns auf dem Weg der Wahrheit führen. Eine Bergtour, die wirst du planen. Du wirst dich mit der Route auseinandersetzen. Du wirst Pausen halten, Stärkungen, Proviant einplanen. Jeder von uns, oder nicht jeder von uns vielleicht, aber wenn du Touren machst, dann weißt du, es ist wichtig, dass du regelmäßig jede Stunde kurz innehältst. Du sollst nicht unbedingt absitzen, aber einfach kurz nach jeder Stunde einen Schluck trinken, vielleicht etwas essen, aber nicht mal unbedingt, und dann kommst du weit. Wir planen unsere Versammlungen, wir sind hier, wir treffen einander, wir erfrischen uns am Lobpreis, wir erfrischen uns aneinander, wir erfrischen uns hoffentlich auch an einer Predigt. Und wir haben eine Jacke dabei auf der Bergtour. Vielleicht sogar ein Zelt, man weiß ja nie, plötzlich eingeschneit, muss man sich in Sicherheit bringen. Wir sind bereit für herausfordernde Situationen. Ich glaube auch für uns, wenn du im Glauben bist, hey, wir dürfen nicht naiv auf diesem Weg unterwegs sein. Wir dürfen und wir sollen uns Zeugnisse zu eigen machen, wissen, ja, so groß ist Gott, er holt mich auch aus diesem Schlamassel raus. Wir dürfen sein Wort auch wissen, und es ist wichtig, dass wir wissen, auch zu gewissen Themen einfach, was Gott Gutes denkt, wie wir auf diesem Weg unterwegs sein können. Und wir sehen, dass uns der Vater sehr viele Dinge, ich habe es nur kurz angesprochen, mit auf den Weg gibt, wie wir auf diesem schmalen Weg erfolgreich gehen können. Und trotzdem habe ich einen ganz wichtigen Punkt ausgelassen, den ich etwas genau anschauen wolle, der unbedingt hier hingehört und auch auf die Bergtour zutrifft. Ich habe euch vorhin erzählt, wie mich Barbara immer wieder auf dem schmalen Weg ermutigt. Eine Bergtour macht man immer gemeinsam. Nie alleine. An kritischen Stellen wird man sich sogar mit einem Seil verbinden, damit alle das Ziel sicher erreichen. Darum sind wir hier. Schau, zusammen wissen wir so viel über Jesus, sein Wirken in unserem Leben, aber um es praktisch werden zu lassen, dürfen wir uns einander auf diesem schmalen Weg ermutigen. Für die Tour ermutigen, vielleicht erinnern, hast du denn daran gedacht, solltest du im Fall wieder mal Pause machen, lies doch mal in der Karte nach. Was wir hier und jetzt machen, das ist ein Verpflegungsstopp, hoffentlich. Wir stärken uns. Wir stärken uns vielleicht auch an der Gemeinschaft. Aber hier und jetzt, wenn ich uns so anschaue, wir verhalten uns nicht wie eine Seilschaft. Vielleicht im Bistro drüben, nach dem Gottesdienst, wenn wir wirklich füreinander Interesse haben und einander am Leben teilhaben lassen, einander erzählen und auch gut zuhören. Aber ehrlich gesagt, ist das auch im Bistro gar nicht immer so einfach. Es sind da viele Leute, viele Wechsel. Und es ist gut, freundlich zu sein, liebevoll, eben die Nächstenliebe zueinander zu haben, einander die Gemeinschaft, die Familie zu erleben lassen. Aber ich denke, jeder von uns kennt es, dass das noch nicht unbedingt einfach eine tragende Freundschaft ist. Ein freundliches Lächeln alleine
macht's noch nicht aus. Wir brauchen mehr als freundliche Worte. Wir brauchen Freundschaften. Und hier spielt auch dieser Vers aus der goldenen Regel hinein, sich in das andere hineinzuversetzen, Gutes tun. Solche tragfähigen Freundschaften bauen sich nicht von alleine. Sie beginnen zu bauen, wenn man sich überlegt, was der andere braucht. Wie ich jetzt für ihn da sein kann oder für sie. Und logisch kannst du das nicht, kann ich das nicht für 100 Personen in einer Gemeinde. Aber du kannst es für die, die um dich herum sind. Für deine Kleingruppe, für deine Freunde in deinem Dreamteam, wo du mitarbeitest, vielleicht in einer thematischen Gruppe, wie einem Glaubensgrundkurs oder dem Gemeinschaftsnachmittag. Dort sollen solche Seilschaften auf eine gute Art und Weise gebildet werden. Lasst uns einander Gutes tun, einander ermutigen, einander helfen, sich in den anderen hinein zu versetzen. Was braucht er jetzt? Wir erinnern uns, was würde ich wollen, dass die anderen tun und dann handeln. Es ist so dringend, es ist so wichtig. Sonst sind wir nur ein Haufen Fans von Jesus, die hier zusammensitzen und sich gemeinsam am Gottesdienst erfreuen. Aber wenn wir wirklich auf diesem schmalen Weg, der zum Leben führt, gemeinsam vorankommen wollen, dann brauchen wir echte, tragfähige Freundschaften, die davon geprägt sind, dass wir füreinander tun. Und ich bin mir bewusst, dass das eine große Herausforderung ist, die auch an vielen Stellen mit Schmerz auch verbunden ist. Weil wir uns nach solchen Gemeinschaften sehnen und vielleicht schon mehrmals daran sogar gescheitert sind. Aber lasst uns da wirklich um Gottes Gnade und seine Liebe ringen, die wir so dringend nötig haben. Wir können das nicht ohne ihn. Wir brauchen ihn dazu, dass wir immer wieder von unserer Seite aufeinander zugehen können und nicht nur abwartend hier sitzen, sondern göttlich, unermüdlich füreinander da sind. Mir brennt so das Herz dafür. Mir brennt es zu sehen, wie jeder von uns mit Freunden wirklich unterwegs ist auf dieser Tour. Dürft ihr sonst von Ben nochmals hochkommen? Ich nehme einfach den Vers nochmals hervor. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir singen jetzt nochmals dieses Lied Waymaker. Gott, er bereitet die Wege. Er ebnet die Wege auch. Er tut Wunder, auch an unserem inwendigen Herzen. Vielleicht hat dich das eine oder andere heute auch getroffen. Dinge, die du vielleicht vor der engen Türe, die dich von der engen Türe abhalten, vielleicht das Thema von der Gemeinschaft, lege ihm das hin und erwarte, dass er ein Wegbereiter in deinem Leben ist, ein Wundertäter in deinem Leben ist.